Sehr schön. Guten Morgen. Wir werden jetzt ein paar Bibelstellen sortieren und uns darüber unterhalten. Traditionelle Kreise nennen es Predigt. Ihr seid vorbereitet und wisst, was jetzt kommt. Gut, sehr schön. Ich habe da mal so ein bisschen in der Bibel gelesen, das kann ich jedem nur empfehlen. Spannende Sachen drin. Ein alter Professor von mir hat mal gesagt, alles, was ihr so braucht, die religiösen Vorstellungen, die sind, da geht's einfach nur um heilig und da sind Liebesgeschichten drin, da sind Abenteuer drin, da geht's manchmal auch um Gott, also ist sehr, sehr unterhaltsam. Ihr bekommt 66 Bücher zum Preis von einem. Ich kann nur sagen, Bibel lesen ist sehr, sehr gut. Aber ich habe dann in der Bibel gelesen und zwar mal so ein paar Dinge, die an Christen geschrieben sind, also an Menschen, die Jesus kennen. Und dann war ich verwirrt. Und ich möchte euch in diese Verwirrung mit hineinnehmen, wenn das für euch in Ordnung ist. Beispielsweise schreibt Paulus an Christen, an Menschen, die... Das war eine Kurzpredigt.
Es rauscht nur, ich schaue nur, ob das richtig verbunden ist. Mach mal weiter.
Dankeschön. Das Rauschen bin ich. Gut. Klingt's besser? Bin ich? Gut, sehr schön. Paulus schreibt an, aber ich bin verständlich, oder? Ich meine, ich könnte auch schreien und das Ding ausmachen, aber das ist vielleicht auch nicht so toll. Paulus schreibt an Christen, also an Menschen, die Jesus kennen, beispielsweise im Korintherbrief, darum ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Erweiterte Übersetzung, wenn jemand in Christus ist, das heißt zu Jesus gehört, sich zu ihm bekennt, dann ist er eine komplett neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist etwas ganz Neues geworden. Das ist wunderbar, ne? Dann lese ich aber auf der anderen Seite, dass der gleiche Paulus an die Römer schreibt, ihr Lieben, ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euch hingebt als Opfer, das heilig und Gott wohlgefällig ist. Stellt euch nicht der Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also auf der einen Seite lese ich, hey, Christ geworden, du bist eine neue Kreatur, alles gut. Ist das aus? Wenn ja, ich stelle das mal kurz runter, wenn es jetzt gleich fiebt, ihr habt Gnade mit mir, ja? Okay, gut. Ich bin eine komplett neue Kreatur und auf der anderen Seite sagt Paulus an anderer Stelle, ihr müsst euren Sinn erneuern, ihr müsst daran arbeiten, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr, das ist erstmal verwirrend, oder? Also ich finde schon. Es wird noch schlimmer. Johannes, ein Apostel, der Jünger, den Jesus liebte, der schreibt an die Gemeinde, also an Christen, wir merken, dass wir Christen sind, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich bin sein Kind und seine Gebote nicht hält, der ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer Sünde tut, ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Also alles klar? Christen sündigen nicht. Jetzt schreibt aber derselbe Johannes und dann auch noch im gleichen Brief. Wenn jemand unter euch, er schreibt an Christen, sündigt, dann bekennt das und Gott ist treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Wenn jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher, bei Gott, dem Vater, Jesus Christus, er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Jetzt bin ich total verwirrt. Weiß der Mann nicht, was er will? Auf der einen Seite sagt er, hey, wenn du nach wie vor sündigst, dann bist du ein Kind des Teufels. Und dann sagt er, aber wenn ihr sündigt, kein Ding, tut Buße. Das ist schon verwirrend, oder? Und ich denke, wir müssen das mal auseinandersortieren. Und deswegen habe ich diese Tafel hier mitgebracht. Ich wollte eigentlich immer Lehrer werden und heute ist der Tag. Nein, also Entschuldigung, aber okay. Ja. Gut. Vielleicht sollten wir vorher noch erklären, was Sünde ist. Sünde ist das Ziel verfehlen, heißt das Wort. Es ist einfach, dass Gott sagt, so pass mal auf, hier ist die Gebrauchsanweisung. Das hier enthält sehr, sehr viel. Wenn du das tust, dann bist du auf einem richtigen Weg. Du bist in Frieden mit Gott und es tut deinem persönlichen Leben gut. Und es führt dich in eine Ewigkeit zusammen mit Gott. Und Sünde ist das Ziel verfehlen, daneben gehen, einfach was anderes tun. Also worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über, und haben darüber auch schon gesungen, ja, wir haben vorgearbeitet. Tada! Wir sprechen heute über einen Menschen, und ich beschreibe das mal für Leute, die vielleicht die Predigt danach hören. Wir sehen hier eine wundervolle Silhouette eines Menschen, der ein etwas schwarz eingefärbtes Gehirn hat und dann ein schwarzes Herz teilweise und schwarze Hände auch teilweise. Ist das im Weg? Soll ich das auch nochmal kurz ein bisschen? Okay. Wolfgang, vergibst du mir? Danke. Ah, danke schön. Also, das auf der linken Seite, das steht für den Menschen in seinem ursprünglichen Zustand. Grundsätzliche Sündhaftigkeit. Im Römerbrief lesen wir, alle Menschen, so wie sie auf der Welt waren, haben gesündigt und die Herrlichkeit, die sie von Gott eigentlich zugedacht hatten, verloren. Das heißt, der Mensch an sich kommt auf die Welt nicht in einem reinen und guten Zustand, sondern getrennt von Gott. Blöd gelaufen. Das hat Auswirkungen auf den gesamten Menschen. Nicht nur auf das Herz. Jetzt muss ich ganz kurz erklären, was das Herz ist. Das Herz ist also nicht das... Okay? Nicht die Blutpumpe, sondern wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann spricht sie von den innersten Bereichen, von dem, wo die Persönlichkeit wirklich sitzt, von dem, was in dir vorgeht, was tief in dir ist. Das ist das Herz, wenn wir hier davon sprechen. Also nicht, dass ihr denkt, wir sprechen jetzt über Chirurgie oder sowas. Dieser Mensch, der hat gewisse Haltungen, Denkweisen, neuronale Verknüpfungen, also wie das Gehirn aufgebaut ist, Gewohnheiten, die Art, wie er die Welt sieht, Außeneinflüsse, Einflüsterungen des Bösen, das ist all das, was heutzutage in der Welt mit den Menschen vor sich geht. Wir leben in einer Welt, schaut euch mal um, die kommuniziert, wie gut es ist, Sex außerhalb der Ehe zu haben und ist ja nicht so schlimm und muss man sich Gedanken machen über diese Kindes, ist schon nicht schön, aber ja, guckt einfach mal rum und das hat sich entwickelt seit den 60er, 70er Jahren. Vorher gab es allgemein anerkannte ethisch-moralische Grundsätze, die sind uns abhanden gekommen. Okay? Und dann haben wir hier noch Tatsünden, also das, was dann tatsächlich getan wird, dafür steht diese schwarze Hand, das Ziel verfehlen, falsches Tun, falsches Reden, falsches Denken. Macht das für euch soweit Sinn? Gut. Wenn ihr übrigens hinterher, also zu nah an die Tafel kommt mit der Kreditkarte, dann wisst ihr, was völlige Vergebung ist. Das hier sind Neodym-Magneten, jeder davon hält mehrere Kilo. Ich weiß noch nicht, wie ich sie von der Tafel wegkriege, aber es waren die einzigen, von der ich so viel hatte. Die Bibel nennt das den alten Menschen, der alte Mensch. Der Mensch, der Jesus nicht kennt, der auf dieser Welt rumläuft. Die Menschen sind nicht komplett schlecht. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Das, was Gott am Anfang hineingelegt hat in den Menschen, ist nach wie vor da. Menschen möchten Gutes tun, Menschen, aber sie tun sehr, sehr viele fragwürdige Dinge. Okay, soweit? Ja. Der neue Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er weiße Hände hat, ein weißes Herz und ein weißes Gehirn. Jetzt ist die Frage, wie kommt man vom Alten zum neuen Menschen? Jesus schreibt oder sagt an einer Stelle, Jesus hat nichts aufgeschrieben, Entschuldigung, Jesus sagt an einer Stelle, das Himmelreich ist wie, naja, am Ende der Zeiten wird vor den König kommen, und er wird sie scheiden wie Schafe und Böcke. Die Schafe sind die Guten, die stehen auf der einen Seite, die Böcke auf der anderen Seite. Die Böcke wären die hier, ja, Ziegenböcke, böse in der Geschichte. Die Schafe sind die Guten, sind auf der Seite. Jetzt habe ich eine Frage an jeden, der im Biologieunterricht aufgepasst hat. Wie kann man vom Bock zum Schaf werden? Umoperieren, richtig. Nein. Wie kann man vom Bock zum Schaf werden? Gar nicht. Nur durch ein Wunder. Und das Wunder haben wir. Im Korintherbrief steht, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, das heißt, wenn wir das annehmen, wenn wir mit ihm verbunden sind, zur Gerechtigkeit Gottes werden. Vom Bock zum Schaf geht nur durch ein Wunder. Jesus hat am Kreuz dafür Vorsorge getragen, dass wir in diese Verbindung mit Gott kommen können. Man könnte hier auch drüber schreiben, alter Mensch getrennt von Gott, neuer Mensch verbunden mit Gott. Machen wir auch. Ist das Zeichen für getrennt. Das ist das Zeichen für verbunden mit Gott. Wie geschieht das? Gott hat das Mittel dafür geliefert, das Kreuz, an dem wir vorher gebetet haben. Der Mensch muss es annehmen. Im Römerbrief steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann bist du gerettet. Also, Gott hat dieses Mittel geliefert. Wir nehmen es an, wir beten, wir bitten um Vergebung und dann sind wir auf der richtigen Seite. Das Ganze kann man nicht von selbst und alleine machen, sondern es kann niemand Gott erkennen, den der Geist Gottes nicht gezogen hat. Und wir sind dann diejenigen, die dafür beten, dass das bei anderen stattfindet. Im Johannesevangelium steht, wenn der Geist Gottes kommt, dann tut er der Welt die Augen auf über Sünde, über Gerechtigkeit und über Gericht. Über die Sünde, dass sie getrennt sind von Gott, über die Gerechtigkeit, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, über das Gericht. Es gibt eine letzte Chance. Gut. Also, das Ganze hier, was wir hier sehen, das ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, die trifft man genau einmal. Macht das soweit Sinn? Irgendwas total überraschend? Gut. Jetzt habe ich die Frage, wenn man sich entschieden hat, wenn dieses Herz, die tiefsten Bereiche des Menschen hell geworden sind, ist dann gleichzeitig davon alles andere gut geworden? Das Gehirn hell geworden? Nicht wirklich. Andere Frage. Wer von euch hat schon mal irgendwie so einen streunenden Hund gesehen? Mit Flöhen und irgendwelchen Parasiten und so? Ja, Bernie nickt da hinten, ja, einige ja. Stellt euch vor, ihr nehmt dann zu euch nach Hause, ins Haus, gehen davon sofort die Flöhe weg, die Parasiten und die schlechten Gewohnheiten. Nicht wirklich, ne? Nein. Da ist sogar ein gewisses Risiko, dass sie sich bei euch wohlfühlen und überhaupt, aber da wollen wir jetzt nicht zu tief reingehen. Wenn ein Mensch diese Entscheidung trifft und von seinem verdunkelten Herz zu einem reinen Herzen kommt, dann ist damit erstmal seine Weltsicht nicht verändert. Die Denkweise ist nicht verändert. Die neuronalen Verknüpfungen, die Art und Weise, wie das Gehirn funktioniert, die Gewohnheiten sind nicht verändert. Und deswegen sagt Paulus, das ist eine der Bibelstellen, die ich vorher benutzt habe, um euch zu verwirren, gleicht euch nicht dieser Welt an, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, Paulus sagt hier, Ihr müsst das selbst tun. Das ist etwas, was wir tun. Unser Denken verwandeln. Ist interessant, das ist ein Aktiv zum Passiv. Er sagt, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens. Das heißt, die Verwandlung findet durch jemand anders statt. Und trotzdem müssen wir da beitragen, da müssen wir mitarbeiten. Okay? Passiert das auf einmal? Gestern ging ich noch da lang, plötzlich. Ich liebe die Welt, ich liebe die Menschen. Meine Kindheitserlebnisse sind von mir abgefallen, alles gut. Ist das so? Nein, eher nicht. Okay, das ist ein Prozess, das passiert über die Zeit hinweg. Ich meine, das sind alles Sachen, die selbstverständlich sind, ne? Oder? Ist jetzt irgendjemand total überrascht? Dann haben wir da unten diese schwarze Hand. Und die schwarze Hand hier, habe ich mal das Wort Auswirkungen dazu aufgeschrieben. Das sind eigentlich nur Auswirkungen. Paulus schreibt an einer Stelle, wollen habe ich wohl, ich will das Gute tun. Ich kann es aber nicht. Nicht das Gute, das ich tun will, das tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Das heißt, Paulus hat festgestellt, dass er, der eigentlich Gott nachgestrebt ist und alles getan hat, dass er ein Riesenproblem damit hat, dass nichts davon zustande kommt. Und er sagt weiter, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Da muss ich kurz in die Geschichte reingehen. Leib des Todes sagt uns heute nichts, aber es klingt sehr dramatisch, ist noch viel dramatischer. Die Römer hatten ein einfaches Mittel, um Mord zu verhindern, und das war Abschreckung. Und man wurde, wenn man jemand umgebracht hat, an denjenigen gekettet, also an die Leiche. Die verweste, während man dran gekettet war, und die Leichengifte, Ptomaine, haben den Mörder umgebracht. Das war die Art, wie die das, und es hatte eine hohe Abschreckwirkung, könnt ihr euch vorstellen. Das ist das Bild, das Paulus hier benutzt. Er sagt, mein alter Mensch, ich bin daran gekettet, wie an einen Leib des Todes. Ich tue nicht das Gute, sondern das Schlechte, das ich nicht will. Und dann sagt er weiter, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Also diese Auswirkungen, die gehen weg durch die Gnade Gottes und diesen ganzen Prozess. Wir werden da gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Jetzt können wir vielleicht auch ein paar von den Bibelstellen von vorher einsortieren. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Als Johannes das an Christen schreibt, dann müsste man eigentlich präziser übersetzen, wer Sünde aus sich heraus tut, wer Sünde aneinander reiht, wer Sünde anspart, eine Sünde auf die andere häuft, der ist vom Teufel. Wer von Gott geboren ist, der will keine Sünde mehr tun, denn in ihm ist Gottes Same. Er kann gar nicht von Herzen sündigen. Er ist aus Gott geboren. Spielt das hier in diesem Bereich, wenn du ein einziges Mal einen schlechten Gedanken hast, dann ist das vorbei für dich? Oder spielt das hier diese grundsätzliche Sündhaftigkeit? Also, wer meint, das handelt sich um einmal daneben gegriffen, einmal die Hand in der Keksdose und das ist aus? Okay. Wer denkt, das ist eher hier anzusiedeln? Okay. Wer von euch hat keine Arme? Ihr könnt euch melden, okay. Das erklärt diese Bibelstelle. Und das gehört also hier hoch. Die Tafel ist übrigens kleiner, als ich eigentlich gedacht hatte. Wenn wir sagen, dass wir uns jederzeit sündlos verhalten, dann führen wir uns selbst in die Irre. Wenn wir unsere Tatsünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Hier. Ja? Also, wenn wir behaupten, dass wir zu jeder Zeit alles richtig machen, dann führen wir uns selbst in die Irre. Aber wenn wir unsere Sünden, die wir getan haben, bekennen, dann vergibt er uns. Das andere, auch aus dem Johannesbrief, was ich vorgelesen hatte, daran merken wir, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir seine Gebote halten, bewahren, beachten, beschützen. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und er hat seine Gebote nicht im Herzen, der ist ein Lügner. Das heißt, das spielt ebenfalls hier oben in dieser grundsätzlichen Erlösung. Wenn jemand Sünden begeht, dann haben wir einen Fürsprecher bei Gott, dem Vater und Jesus Christus, der gerecht ist. Das ist wieder diese einzelne Sünde, die begangen wird. Ihr fragt euch, wo wir da hin? Seid guten Mutes. Ich habe ein paar Dinge, die dann tatsächlich auch anwendbar sind. Hat mich neulich mal einer gesagt, ist immer toll, wenn du predigst. Wäre auch schön, wenn du mal was hast, was wir anwenden können. Wir kommen dazu. So, jetzt die Frage. Die neue Schöpfung. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Etwas komplett Neues ist geworden. Wo sind wir da? Sind wir da beim Gesamtkunstwerk oder sind wir bei dem, worauf es ankommt, beim Herzen? Beim Herzen. Diese Entscheidung ist eine Herzensentscheidung. Die Kreatur ist eine neue Kreatur. Bei dieser Bibelstelle, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr erkennen könnt, das Gute, hatten wir gesagt, da sind wir beim Gehirn und bei all den Sachen, die da noch drin sind. Und bei den Auswirkungen, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle. Ich tue nicht, was ich will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Das sind die Auswirkungen. So, jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Sache. Können wir das von selber, können wir das von alleine? Diese Erlösung hier, da hatten wir schon gesagt, der Geist Gottes kommt, er öffnet uns die Augen. Wir sagen, jawohl, da möchte ich rein. Und dann sind wir rein im Herzen. Diese Veränderung unseres Denkens, ist das was, was wir selbst können? Was wir selbst tun müssen? Ist das was, wovon Gott sagt, ja, ich habe euch jetzt mal den Grundbaukasten gegeben und ab jetzt wird es echt Zeit, dass ihr das alles selber tut. Arbeitet euch mal ein bisschen ab. Martha. Ach echt jetzt? Steht auch in meiner Bibel. Der Tröster, der Heilige Geist, der wird euch alles, und damit sind wir bei der letzten Bibelstelle, also keine Panik, es geht nicht auf der Rückseite weiter. Der Tröster, der Heilige Geist, er wird euch lehren und an alles erinnern. Das heißt, in dem Augenblick, in dem sich jemand bekehrt, zieht der Heilige Geist bei ihm ein. Es gibt später noch ein paar extra Duschen im Heiligen Geist, wenn ihr in die Apostelgeschichte guckt. Die mussten dauernd nachtanken, ich auch. Aber der Heilige Geist macht uns dazu fähig. So, ist das soweit plausibel? Klar. Gut, dann machen wir uns jetzt mal an die Anwendung des Ganzen. Was sieht man von außen? Wenn ich euch angucke und sage, schön, da ist sie, die letzte Woche, das, was kann ich sehen? Kann ich das Herz sehen? Kann ich die Gedanken sehen? Kann ich die Taten sehen? Okay. Kennt ihr dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam gewartet haben? Die sahen alle 10 perfekt gleich aus. Die waren alle äußerlich bereit dafür, dass der Bräutigam kommt. Die haben auf dem Weg gewartet. Da waren auch nicht fünf super eifrig und haben gesagt, wir schieben Nachtwache, ich bleib wach, dann wecke ich dich und so. Die sind alle eingeschlafen, weil es zu lange gedauert hat. Und erst in dem Augenblick, in dem der Bräutigam kam, sind sie alle aufgewacht und fünf haben gemerkt, wir sind nicht bereit. Das ist was, was mich in Alarmstimmung versetzt. Die Vorstellung, dass wir hier zusammensitzen und dass dazwischen Menschen sitzen, die ich lieb habe und bei denen ich sage, so toll, wie der sich verhält, wir sehen uns im Himmel, wir werden eine super Zeit haben und ich werde denjenigen nicht treffen. Das ist für mich eine sehr, sehr alarmierende Vorstellung. Das, was man äußerlich sieht, sind die Taten. Ich sehe aber nicht, ob du diese Taten begehst, ob du weiße Hände hast, weil du einfach gut erzogen bist, weil du in der Gemeinde aufgewachsen bist oder weil du glaubst, du müsstest dir das Reich Gottes verdienen. Ich kann nicht sehen, ob du sie begehst deswegen oder weil dieses weiße Herz einfach Auswirkungen hat, ausstrahlt. Lasst uns füreinander da sein, füreinander beten, aufeinander aufmerken, Fürbitte tun für andere und manchmal merkt man, möglicherweise sollte ich mit dem Menschen mal über tiefere Dinge reden. Was folgern wir noch aus diesem Modell, aus diesen nochmal zurück zu dem Ganzen. Ich dachte ursprünglich, das wäre so ein theoretisches Problem, ja. Dann habe ich die Geschichte gelesen von einem texanischen Pastor, der gesagt hat, ich glaube, wir haben Verhalten gepredigt. Wir haben gepredigt, dass die Menschen sich richtig verhalten müssen. Wir haben gesagt, das steht in der Bibel und das darfst du nicht tun und das musst du tun. Und dann hat er angefangen zu predigen über die Gnade Jesu und dass Menschen tun sollen, was in ihrem Herzen ist. Also er hat diesen Block weggenommen, diese Verhaltensregeln, mit denen wir manchmal Leute konfrontieren. Und hat herausgefunden, dass ungefähr ein Drittel der Menschen in seiner Gemeinde keine Beziehung zu Jesus hatten. Davon sind ein paar weggegangen, die gesagt haben, endlich, es war so anstrengend, es war so mühsam, es war so anstrengend. Ich habe die ganze Zeit versucht und jetzt sagst du mir, damit kann ich gar nicht gewinnen und sind in die Welt gegangen. Aber das waren nur einige wenige. Und die meisten waren endlich bereit, diese Herzensbeziehung zu Jesus aufzunehmen. Also, ja. Das ist also das Erste. Wir sehen nur die Auswirkungen. Das Zweite ist, was predigen wir denn ab und zu? Was sagen wir Leuten? Sagen wir Leuten, du musst diese grundsätzliche Sündhafte, du musst diese Beziehung zu Jesus, du musst rausfinden, dass er dein Freund ist. Du musst diese Amazing Grace, dieses, ich hebe meine Hände auf und merke, da ist jemand. Ich bin nicht alleine. Das musst du erleben. Und dann werden auch die anderen Sachen nachkommen. Oder sagen wir, also ist das jetzt ein Rock oder was? Das ist ja schon kurz. Und Schminke ist das auch. Und ja, was sagen wir den Leuten? Sagen wir den Leuten hier, Paulus sagt an einer anderen Stelle, das Gesetz, also diese ganzen Verhaltensweisen, sollten uns zu Christus hinführen und nicht als selbststehendes Werk uns gerecht machen. Es geht immer nur zu Jesus hin. Genau. Dann, was wir noch damit machen, also das war jetzt das Erste. Das Zweite ist, wir verwirren uns nicht. Ich kenne Leute, die sagen, wenn da einer kommt, der sagt, oh, ich habe immer noch diese schlechten Gedanken und diese schlechten Gewohnheiten und so weiter, die sagen, du bist eine neue Kreatur, Bruder. Das musst du nur im Glauben annehmen. Bekenne es, glaube es und bekenne es. Das ist das falsche Rezept, das ist die falsche Arznei, das falsche Medikament. Wenn jemand zu mir kommt und er hat Krebs, dann gebe ich ihm kein Fiebermedikament. Okay? jemand, der hier im Herzen rein ist, aber im Kopf noch jede Menge düstere Dinge hat, der braucht Seelsorge. Der braucht dieses Verwandle deinen Sinn, veränder dich. Der braucht nicht, ja, ich weiß schon, du bist eine komplett neue Kreatur. Und umgekehrt genauso. Jemand, der komische Sachen denkt, okay, ihr wisst, wo ich hin möchte. Also diese Verwirrung haben wir manchmal. Eine Sache ist noch, dass manchmal wir versuchen, das alles aus eigener Kraft hinzukriegen. Deswegen habe ich gesagt, der Heilige Geist ist der, der uns fähig macht, Jesus zu erkennen, diese Beziehung im Herzen herzustellen. Der Heilige Geist ist der, der uns lehrt und an alles erinnert. Er wird Zeugnis geben, er wird uns in der Wahrheit leiten. Also der Geist Gottes macht diese Verwandlung. Aber ein anderes, ja, kritisches Element, eine andere Sache daran ist, manchmal denken wir auch, wir überlassen uns dem Ganzen so passiv. Ne? Ja, jetzt bin ich bekehrt und Gott verwandelt mich. Nee, wir sind aufgefordert, auch was zu tun. In der Vorbereitung hatten wir in dieses 1% tun wir, 99% tut Gott. Ich glaube, er tut noch mehr, aber wenn wir das 1% nicht machen, dann funktioniert es manchmal auch nicht. Also, was lernen wir daraus? Bibelstellen sollte man in ihrem Hintergrund betrachten und nicht aus dem Zusammenhang gerissen anwenden. Sowas wie, du bist eine neue Kreatur, ignoriere alles. Handlungen sind einfach nur Auswirkungen und unser Ziel ist es, mit der Hilfe des Heiligen Geistes an der Hand Jesu zu gehen. Ich glaube, das wäre auch schon das meiste. War ein bisschen schneller als geplant. Soll ich nochmal? Jesus, danke dafür. Vater, danke dafür, dass du durch das Kreuz dieses wundervolle Mittel geschaffen hast, dass wir nicht länger unser alter Mensch bleiben, dass wir nicht länger gefangen sind und festgehalten sind in dem Schlechten, das wir tun, das wir aber gar nicht tun wollen, jetzt, wo wir neue Wesen sind. Danke dafür, dass du uns an der Hand genommen hast, dass du die Hand zu uns ausgestreckt hast und uns zu dir gebracht hast. Danke dafür, dass du uns hilfst, unser Denken zu erneuern und danke auch, dass das Auswirkungen hat auf unsere Handlungen. Ich bete dafür, dass wir da freudig reingehen, willig reingehen, nicht an irgendwas festhalten oder falsche Denkmuster aufbewahren wollen, aber ich bete genauso oder sogar noch mehr dafür, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir schauen, ausschauen zu anderen, wo kann ich jemand unterstützen, ist das etwas, was in seinem Denken verändert werden muss oder ist das, dass dieser Mensch im Herzen noch nach dir ruft und dich nicht gefunden hat. Danke dafür, Jesus, dass dieses Leben ein Abenteuer ist, das großartig ist, dass immer besser wird, aber vor allen Dingen, dass du an unserer Seite bist. Eigentlich an jeder unserer Seite, rechts, links, oben, unten. Wir beten dafür, dass das in uns Wahrheit wird und wir Stück für Stück und Schritt für Schritt vorangehen auf dich zu. Danke dafür.